Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau aus den Sprecherkabinen wieder in Köln und Essen. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 47 mit unserem Gast Sebastian Ruhlrapp, CEO bei der Y1 Digital AG und dem Thema digitaler Handel profitabel trotz Plattform macht. Sebastian, herzlich willkommen. Du sitzt ja gerade in Stuttgart. Super, dass du hier bei uns in der Business Liga aufschlägst. Gleich zu Beginn, sag doch mal direkt etwas zu deiner Person und zu deinem Unternehmen.
Ja, vielen Dank erstmal für die tolle Begrüßung und dass ich dabei sein darf. Spannend, Sprecherkabinen. Ich habe hier nur mein langweiliges Bücherregal hinter mir. Aber ich freue mich wahnsinnig. Genau, ich bin Sebastian, ich bin 50, ich bin Berliner in Stuttgart. Ich glaube, das sagt schon so ein bisschen was. Gegenstromprinzip, eigentlich sind die Stuttgarter alle in Berlin. Ich habe mich mal irgendwann entschieden, in die andere Richtung zu gehen. Ich habe zwei Kinder, die sind inzwischen schon so groß, dass ich um die Uhrzeit meine Ruhe habe, 15 und 18. Und ich mache eigentlich seit, ist wirklich ein bisschen erschreckend, über 30 Jahren das, was wir heute digitale Transformation nennen. Ich habe 1995 meinen ersten Online-Shop gebaut, tatsächlich gegen Geld für einen Kunden, weil es erforderlich war. Ich brauchte das Geld und ich konnte es auch so ein bisschen. Und das habe ich inzwischen so weit getrieben, dass ich heute als Vorstand der Y1 genau das eben kommerziell für unsere Kunden machen darf. Das sind Fashion-Marken, die in der Regel ihr Headquarter im Dachraum haben oder inzwischen immer häufiger auch B2B-Unternehmen. Und es geht in einem erweiterten Sinne, deswegen finde ich den Titel super, um digitales Handeln, also sowohl Dinge im digitalen Raum tun, als auch Waren zu handeln in digitalen Strecken. Und das ist in den letzten Jahren häufiger mal sehr spannend geworden. Spätestens mit der Pandemie hat es angefangen, irgendwie alles sich ganz unerwartet zu entwickeln. Und seitdem gab es ein paar Veränderungen am Markt und die durchleben wir. Und wir helfen unseren Kunden dabei, diese Veränderungen erfolgreich auch zu durchleben und davon auch zu profitieren.
Ja, von dieser spannenden Reise werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen mehr hören, Sebastian. Da bin ich überzeugt, auch nochmal von meiner Seite. Herzlich willkommen in der Business Liga. Ich habe hier schon ganz viele Anknüpfungspunkte gerade auch schon in deinem Intro gehört. Ich freue mich auf das, auf den Podcast. Und aber wie immer bei unseren Folgen, und das ist ja mittlerweile schon die 47. stelle ich dir die Frage, auf welcher Position du dich denn, wenn du dein eigener Trainer wärst, aufstellen würdest. Ich habe im Vorgespräch gehört, du kommst aus der Basketball-Ecke. Also kannst auch gerne da eine Position nehmen, aber auch sonst Klassiker ist Fußball. Feldhockey hatten wir auch schon mal. Also feel free.
Also zu Fußball ist ganz eindeutig gar nicht. Ja, also da eigentlich mich vielleicht noch als Materialwart oder sonst vielleicht als Fan, wenn es eine gute Wurst oder so gibt. Aber nee, also Fußball bin ich, ich habe drei linke Beine. Es ist ganz, ganz schlimm. Das lag mir noch nie, konnte dem auch nie richtig was abgewinnen. Ich wurde dann in der Schulzeit ins Tor gestellt und dann immer hinterher beschimpft dafür, dass ich das so schlecht gemacht habe, dieses Dastehen. Also Fußball, das braucht man gar nicht zu versuchen. Aber man kommt ja irgendwann in das Alter, wo man weiß, was man nicht kann und wo man dann andere Leute aufs Fußballfeld stellt. Beim Basketball war es tatsächlich so, dass ich am Anfang eher groß war und die anderen noch nicht so weit gewachsen waren wie ich. Und da habe ich so als Center angefangen. Und je weiter wir dann in den Jugendligen kamen, desto weniger bin ich weitergewachsen. Die anderen wurden immer größer. Und inzwischen ist es, oder dann war es am Ende der Power Forward oder manchmal sogar auch in höheren Herrenligen dann der Shooting Guard. Und da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Also mit im Aufbau, mit in der Gestaltung. Basketball ist das Schöne, alle spielen Verteidigung, je nachdem in welche Richtung der Ball geht. Und es ist sehr abwechslungsreich. Es gibt viele Punkte. Mich machen Fußballspiele, die 0-0 oder 1-0 ausgehen, wahnsinnig, weil wenn man dann noch ins Stadion gefahren ist und so viel Zeit verbracht hat, dann mag ich Basketball schon lieber, wenn es dann irgendwie 128-92 ausgeht. Das ist eher meine Geschichte, genau. Deutsche Basketball hat sich wahnsinnig verändert und wahnsinnig zugelegt. Also, was wir da in den letzten Jahren alles hingelegt haben und gewonnen haben, das ist schon beeindruckend. Inzwischen spielen wir selber also Weltklasse Basketball. Und das ist tatsächlich eine tolle Entwicklung, das zu sehen. Ja.
Fast so erfolgreich wie Hockey. Hockey ist die erfolgreichste Mannschaftssportart in Deutschland. Olympiasieger, okay. Weltmeister, alles kannst du ja aussuchen. Aber Basketball kommt knapp dahinter. Aber darüber wollten wir heute gar nicht sprechen.
Wir könnten vom letzten Spieltag, ist ja auch Alexander Albrecht von Build a Rocket, der ist auch großer Basketballfan, hat Basketball gespielt. Da könnten wir fast vielleicht eine Business-Liga-Truppe aufmachen dann.
Auf jeden Fall. Aber jetzt mal zu dir nochmal, lieber Sebastian. Why One? Vielleicht kannst du uns einmal auf die Reise mitnehmen, wie du da hingekommen bist. A, auch was es mit dem Namen auf sich hat. Das ist ja schon sehr, sehr speziell. Und genau, warum du heute da bist, wo du bist und was du davor gemacht hast.
Ja, sehr gerne. Ich fange dann mal tatsächlich so rückwärts an. Die Why One, warum eins, hat irgendwann festgestellt, dass es verschiedene Disziplinen im digitalen Handel gibt, die ganz gut zusammengehören. Da gehören Produktdaten zum Beispiel dazu, ne? Also wenn ihr in einem Online-Shop ein Produkt anschaut und nicht nur die Bilder und den Preis, sondern vielleicht auch Eigenschaften zu Materialien oder zu Herkunftsorten, dann findet man sehr viel Text, sehr viel Bild und das ist in der Regel, wenn man jetzt so ein klassischer Einzelhändler ist, mehr Informationen, als was man so kennt. Wenn ihr bei einem Mediamarkt so ein kleines Schildchen am Regal seht mit so ein bisschen Zeichen drauf, daraus wirklich einen werblichen Text und eine werbliche Darstellung zu machen, online ist gar nicht so einfach. Das ist mit der Zeit immer wichtiger geworden. Darüber differenzieren sich die Produkte bei den Händlern. Content Management, also wo kommen die ganzen Bilder, die ganzen Texte her, auch wenn ich vielleicht nebenbei noch Services verkaufe, spielt eine große Rolle. Und dann eben die Online-Shop-Plattform selber. Das sind so die drei Hauptthemen der Y1, also Produktinformationsdaten, Content und dann die eigentliche Online-Shop-Plattform mit der Transaktionsfähigkeit, aber auch Weiterleitung der Informationen dann an die Systeme, die die Logistik machen, die die Bezahlung tatsächlich abwickeln, solche Geschichten, das spielt eine große Rolle. Und wir kommen als Agentur mit inzwischen in den Einzelteilen über 20 Jahre Erfahrung aus so Spezialgebieten, die inzwischen aber einfach zusammengehören. Und das ist dann vor knapp 5 Jahren einfach eine gute Entscheidung gewesen, zu sagen, wir tun uns zusammen oder die tun sich an zu der Zeit zusammen und bieten diese Leistungen kombiniert an und verbinden die auch mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz für Kunden, um eben einfach besser liefern und eine bessere Agentur für die Kunden sein zu können. Und das haben die gut gemacht und das trägt auch immer noch Früchte. Wir haben relativ viele Preise in unseren Büros. Ist immer lustig, da stehen dann, wenn man reinkommt, überall so Säulen mit irgendwelchen Auszeichnungen. Das ist wichtig für die Mitarbeiter, das ist wichtig für den eigenen Leistungsnachweis. Aber man sieht eben auch, wie sich der Onlinehandel entwickelt und dass die Weiterentwicklung nicht ausreicht. Und das haben die Kollegen früh erkannt und deswegen einen Investor mit an Bord genommen und eben nicht irgendwann die Agentur an ein großes Netzwerk verkauft oder vielleicht Kunden als Gesellschaft damit aufgenommen, sondern eben einen Investor, der einen übergeordneten strategischen Plan zum Thema Services und Technologie in dem Umfeld hat, mit an Bord genommen. Und inzwischen sind wir so aufgestellt, dass es Zeit war, in der AG als gesamtheitlich handelnden CEO jemanden von außen zu holen, der auch nicht zu einer von den ursprünglich mal dazugekommenen Agenturen gehört. Und das war ich ganz klassisch über einen Headhunter Anfang des Jahres ausgewählt und dann seit April in dem Amt tätig. Genau. Warum qualifiziere ich mich dafür? Ich habe die letzten 20 Jahre in dem Umfeld tatsächlich verbracht. Wie gesagt, der E-Commerce hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Ursprünglich war es so ein bisschen so ein technisches Nerd-Thema. Wir bauen Online-Shops mit ganz, 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 ganz kleinen Umsatzanteilen. Viel Technologie, viel Forschung, viel ausprobieren, viel mal gucken, ob das hält. Ihr könnt euch auch noch erinnern, vielleicht an so Phasen, wo man dann Online-Produkte oder Tickets oder so gekauft hat und dann sind die Systeme in die Knie gegangen, dann lange vor der Cloud-Bewegung. Das hat sich inzwischen einigermaßen erledigt. Die eigentliche E-Commerce-Infrastruktur ist inzwischen eigentlich ja eine Commodity, würde man sagen. Also da ist inzwischen egal, welche Shop-Plattform man nimmt, sondern es ist eher dann das Thema Gestaltung, Markenwahrnehmung, User Experience, was eine große Rolle spielt. Und in den Bereichen habe ich mich in den letzten 15 Jahren rumgetrieben, das auf Dienstleisterseite, Agentur und IT-Integration, tatsächlich aber auch auf Kundenseite. Ich durfte für die Mercedes-Benz AG eine digitale Produktorganisation bauen, also Menschen, die Apps und Webseiten herstellen, die auf Dauer immer weiter verändert und verbessert werden, um am Ende einen besseren Dienst am Kunden zu machen. Die Firma haben wir gebaut und später dann auch an Mercedes verkauft. Ich war 1,5 Jahre bei Porsche in der Funktion verantwortlich fürs Thema E-Commerce global. Und da kriegt man eine ganze Menge mit. Vor allen Dingen weiß man auch, was man gut kann und was man nicht so gut kann und wo Transformation funktioniert und wo sie vielleicht nicht funktioniert. Und letztes Jahr habe ich mich dann entschieden, nach 3 Jahren Startup Deep Tech zum Thema KI, leider ein bisschen zu früh, wieder zurückzukehren in das, was ich gut kann, nämlich E-Commerce, Dienstleistung, Beratung und Umsetzung. Und es ging dann relativ schnell, dass mich jemand gefunden hat und mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, die Verantwortung für knapp 70 Menschen zu übernehmen, die genau in dem Umfeld sehr, sehr gute Kunden, sehr, sehr gute Referenzen haben und sich aber auch entsprechend weiterentwickeln wollen. Da kommen viele Themen auf uns zu. KI, Internationalisierung, immer höherer Druck von Plattformen. Mit denen muss man sich immer wieder neu beschäftigen und neue Angebote entwickeln. Und das ist genau das, was ich tue.
Ganz spannend, was du dargestellt hast. Ich habe schon verschiedene Anknüpfungspunkte. Aber vielleicht, wenn wir nochmal vom Kunden ausgehen. Du hast jetzt eben UX, also Customer Experience, auch User Experience angesprochen. Was ist denn euer Werteversprechen? Also womit verdient ihr euer Geld?
Besseres E-Commerce.
Vielleicht ein bisschen konkreter, wenn ich jetzt, also was sind eure Kunden, wer sind eure Kunden und was macht ihr besser als andere? Wofür bezahlen die euch?
Kunden sind in der Regel Hersteller und Marken, die Produkte anbieten, die man jetzt nicht irgendwo auf dem Krabbeltisch finden möchte. Also eher höhere Margenstruktur, eher ein bisschen komplexer in der Erklärung. Vielleicht dauert es auch mal einen Moment länger, sich dafür zu entscheiden. Denk mal an deutsche Traditionsmarken, Schießer, McLean, Stihl, egal ob B2C oder B2B, die eben nicht die 23. Marke in irgendeinem Onlineshop sein wollen, sondern die Markenwerte transportieren wollen und das in ihrem eigenen Marketing und dann eben entweder auch im eigenen Onlineshop oder in dem Onlineshop ihrer Händler oder ihres Fachhandels. Und wo Produkte mit einer entsprechenden Made in Germany Prämie versehen sind, zu Recht. Und diese Made-in-Germany-Prämie gilt es dann auch zu transportieren an den Kunden, damit der Kunde das Produkt dann dort auch kauft und nicht, nachdem er es irgendwo ausprobiert hat, dann auf eine günstige Online-Plattform geht und das dort dann bestellt. Na, da geht es um das Transportieren von Markenwerten, da geht es um Kundenbindung, Lernen von Kunden. Und das ist was wir durch das Kombinieren dieser Disziplinen, die ich angesprochen habe, glauben, ein bisschen besser zu können als andere, ich sag mal, Feld-, Wald- und Wiesenagenturen, aber wir sind natürlich nicht alleine in dem Markt unterwegs. Beziehung, auch Beziehung zu unseren Kunden, auch langjährige Beziehungen spielen eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben Kunden, die sind über 10 Jahre Kunden von uns, die melden sich auch teilweise nur alle 2 Jahre, wenn es wieder einen neuen Relaunch braucht oder neue Sortimente dazukommen. Aber wenn man den Kunden gut kennt, wenn man die Marke gut versteht, dann kann man auch als Agentur, als Partner einen sehr, sehr guten Job machen.
Und das Thema in unserer Überschrift, sagen wir ja, profitabel trotz Plattformmacht. Wir hatten hier auch mal ganz an einem der ersten Spieltage den CEO von Otto, Michael Müller-Wünsch, der sagte halt, dass er mit den großen Plattformen, also vor allen Dingen mit Amazon, durchaus kooperiert und dass sie halt sich aber auch selber disruptiert haben, indem sie halt neue Produkte auch auf ihre Plattformen gelassen haben, sodass Otto jetzt auch nicht nur mehr Otto-Produkte vermarktet, sondern auch von Konkurrenten auf ihrer Plattform. Wie siehst du das jetzt aus eurer, aus Y1-Sicht, das Thema Plattformmacht? Wo sind da so die größten Herausforderungen? Du hast ja eben das Dreieck Produkt, Content, Plattform angesprochen. Womit kämpft ihr tagtäglich und wo habt ihr eigentlich auch bessere Antworten gegenüber den großen Plattformanbietern?
Also E-Commerce am Ende ist ja in digitalen Kanälen natürlich aus Markensicht ist es ein klassischer Bestandteil ihrer Wertschöpfung, aber Handel ist erstmal anders jetzt als das glorreiche Geschäft von Brands nicht so spannend. Ja, du musst Regalplatz, egal ob physisch oder digital, zur Verfügung stellen und dann hoffen, dass jemand kommt, der sich dafür interessiert. Und da hängt es natürlich stark vom Sortiment und von der Industrie ab, welche Margenstrukturen man da hat. Denk mal an, hier DM-Drogeriemarkt war ja gerade viel in den Medien wegen der Aussagen des Gründers. Die haben tolle Produkte, die haben ein tolles Angebot offline, tolles Angebot online, aber das ist also Konsumgüter in dem Umfeld sind 2% Marge. Und wenn jetzt eine Amazon anfängt mit über 65% Marktanteil in Europa, E-Commerce, dort Produkte zu fokussieren, dann macht es was mit dir als Händler in dem Fall, ja. Der Markt ist in den letzten 10 Jahren, hat sich mehr als verdoppelt. Also wir hatten 2015 so etwas über 400 Milliarden Euro Online-Umsatz in Europa, E-Commerce, sind jetzt bei über 950 Milliarden. Also der Markt hat sich in den 10 Jahren, nicht mal 10 Jahren, mehr als verdoppelt. Aber 65, knapp 70% von dem Umsatz machen die Plattformen und eigentlich ist es Marktplatz und Einzelhandel, Amazon.de. Also das alles findet daraus statt. Ja. Die restlichen 35% sind sozusagen das verbleibende Spielfeld und ist natürlich hart umkämpft. Und das macht wahnsinnig viel mit Marken, die sich überlegen, über welche Kanäle vertreiben wir unsere Produkte. Und natürlich auch mit Händlern, die sich überlegen, wo stellen wir unsere Regale hin und welche Produkte tun wir da eigentlich rein.
Wo du gerade es ansprichst, wie die Unternehmen, eure Kunden sich dann da aufstellen müssen, ne? Treibt die ja sicherlich auch, wie das so ein Change-Prozessen dann ist, auch viel Sorge um. Ne? Passt das so? Verliere ich vielleicht mein Markenkern? Da muss ich mich ja anders aufstellen. Wenn das so ist, wie erlebst du das und wie wirkt ihr oder wie unterstützt ihr dann eure Kunden dabei bei den Change- oder gar Transformationsprozessen?
Also Veränderung fängt ja immer mit Erkenntnis an und wir haben tatsächlich immer noch viele Kunden, denen es gar nicht so leicht fällt, zu verstehen, an welchen Stellen verdienen sie eigentlich mit was, wie viel Geld. Also man kann natürlich am Ende der Periode gucken, was haben wir reingetan und was kam raus, aber welcher Kunde ist wie profitabel oder welches Produkt ist wie profitabel zum Beispiel, ist gar nicht so einfach rauszubekommen. Und die Voraussetzung zu schaffen entlang von so einer komplexen Wertschöpfungskette, wenn ich jetzt ein reiner Händler bin, ich muss irgendwie mir überlegen, welche Waren will ich eigentlich beschaffen, zu welchen Preisen und dann über welche Kanäle vermarkte ich die und über welche Kanäle verkaufe ich die ab. Und am Ende sind die Produkte dann verkauft worden, manchmal ja auch in einem Sale mit Rabatten, um dann rauszufinden, was hat mich das eigentlich jetzt gekostet und was hat es mir dann tatsächlich gebracht auf der einzelnen Ebene, um dann zu entscheiden, wenn der Volker jetzt mal wieder von einer Social-Media-Kampagne auf meinen Shop kommt, würde ich eigentlich was dafür bezahlen, dass er kommt? Ja, also dir zum Beispiel wieder diesen Rabatt oder die Versandkostenfreiheit anzubieten oder nicht, das ist gar nicht so einfach rauszufinden. Und wenn du überlegst, ich habe dann unterwegs noch Logistik, ich habe Verpackung, ich habe Retouren, das sind alles so Dinge, mit denen beschäftigen sich diese Unternehmen. Und du musst diese Kosten, die da entstehen, über so eine lange Kette diesen einzelnen Positionen zuordnen, das ist nicht einfach. Und das ist einer der Gründe, warum wir bei der Y1 eben das Thema Beratung mit dazugenommen haben, weil es nicht nur darum geht, dass der Shop schön aussieht und die Produkte da drin gut aussehen, sondern dass du eben auch den richtigen Kunden die richtigen Produkte angereichert und die richtigen Services in den richtigen Kanälen anbietest, um sie dann dort auch möglichst effizient verkaufen zu können, weil durch diesen hohen Druck führt einfach dazu, dass die Marketingkosten teilweise das, was du mit dem Handel verdienst, übersteigen und das bedeutet dann, dass es nicht profitabel ist und je nachdem, wo dein Kapital herkommt, ist es dann damit eine relativ endliche Geschichte. Also wir haben Unternehmen, die können das noch gar nicht sehen und brauchen Hilfe dabei, es sehen zu können. Und wir haben Unternehmen, die haben es erkannt und wollen dann was dagegen tun. Und auch da verändert sich gerade die Bereitschaft, auch zusammenzuarbeiten. Wir haben im immer größeren Umfeld einfach unterschiedliche Abteilungen bei Unternehmen, die in der Vergangenheit ziemlich autark voneinander agiert haben. Also da hat irgendjemand sich um Sortiment gekümmert und irgendjemand anders um Marketing und nochmal jemand Drittes um Abverkauf. Und wenn man dann merkt, die erheben eigentlich alle immer wieder die gleichen Daten oder sogar dieselben und haben da redundante Aufwände, dann ist es nicht immer ganz einfach, aber in dem Moment, wo man dem Unternehmen hilft, es festzustellen und dann auch ein Angebot machen kann, um zu sagen, schau mal, wir haben hier ein Stück Automatisierung, wir haben hier ein Stück KI und damit könnt ihr das konsolidiert viel einfacher, viel schneller machen, dann entstehen eben auch bei unseren Kunden Veränderungsprozesse, die wir dann helfen, entsprechend zu begleiten und am Ende geht es dann darum, eben vor allen Dingen mit Relevanz und nicht nur einfach mit Marketingdruck Produkte an die Frau oder an den Mann zu bringen und damit dann als Marke oder Hersteller und eben als Händler erfolgreich zu sein.
Verstehe ich das richtig, dass so ein großer Benefit unter anderem ist, eben Wissenslücken zu schließen, um eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben für die handelnden Personen und klarer auch zu haben, wo kann ich einen Fokus hinlegen und wo nicht?
Absolut. Also ich halte es auch für eine Art Lebensversicherung von einem Dienstleister, wie wir das sind, als Partner. Wir bekommen tatsächlich Anfragen, wo wir uns fragen, sind die sich sicher, dass die ihr Problem richtig verstanden haben? Ja? Und jetzt kann man natürlich sagen, ist doch egal. Das ist doch tolles Geld, ja. Das sind ein paar Tage Arbeit, ein paar Wochen Arbeit, vielleicht auch ein paar Monate Arbeit für mehrere Menschen. Ist ja unser Job. Machen wir also. Sind wir aber inzwischen sehr vorsichtig geworden, sondern wir hinterfragen genau, warum tut ihr das eigentlich? Was hat euch zu dem Lösungsansatz gebracht? Und das sind Dinge, die wollen wir wissen, bevor wir in einem größeren Umfeld aktiv werden, weil wir zu viele Unternehmen in den letzten Jahren gesehen haben, die auf falschen Annahmen oder weil es die anderen auch machen, in Richtungen gelaufen sind mit Agenturen, wo du dann einfach unter die Räder kommst, wenn es sich dann halt rausstellt als eine nicht besonders nachhaltige Strategie.
Und wenn du jetzt, wir haben gerade zurückgeschaut, wenn du jetzt mal nach vorne schaust, alle Welt redet ja über KI und ich habe jetzt auch so verstanden, euer Markenkern ist auch, hat auch einen hohen Beratungsanspruch. Jetzt könnte ich ja so ein bisschen ketzerisch sagen, das kann ich auch alles zukünftig mit KI-Mitteln vielleicht substituieren. Also auch dieses Thema Datenhaltung, Automatisierung bis hin, dass ich ChatGPT frage, mach mir mal eine Marketingstrategie für meine Produkte und wie kann ich das alles machen? Wie geht ihr mit dem Thema um? Wie überzeugt ihr eure Kunden trotzdem bei euch weiter die Projekte zu machen und nicht das alles automatisieren zu lassen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also zunächst mal ist es so, dass wir verdammt froh sind, dass es die KI inzwischen in der Breite und auch in der einfachen Anwendbarkeit gibt. Wir haben vor 15 Jahren Online-Shops gebaut und dann hat jemand zwei Marketingkanäle definiert, Fernsehwerbung und Newsletter, ja, und dann gab es einen Businessplan und der lief dann über 3 Jahre und dann hat es irgendwie funktioniert. Die Anzahl der Parameter und die Anzahl der Signale, die man heute berücksichtigen muss im digitalen Handel, um überhaupt so eine Wertschöpfung profitabel betreiben zu können, hat sich so exponentiell entwickelt und hat inzwischen also definitiv den Grenzwert überschritten, wo man das mit Datensammeln und statistische Verfahren anwenden nicht mehr zähmen kann. Also es gibt inzwischen viel zu viele Informationen über Präferenzen und Kundenverhalten und viel zu viele Informationen auch über das Verhalten von Wettbewerbern und auch Substituten, in was Produkte oder Dienstleistungen angeht, dass man ohne diese Informationsflut trotzdem sinnvoll zu verarbeiten nicht erfolgreich sein kann. Und dafür braucht man, in den meisten Fällen ist es Machine Learning, aber der Zugang zu Machine Learning-Modellen ist dank Sprachmodellen und Agentic-Ansätzen inzwischen deutlich einfacher geworden. Deswegen sind wir super froh, dass es das gibt. Und wir machen in dem Umfeld auch relativ viele Projekte. Jetzt ist es natürlich so, und das ist aber für uns ehrlich gesagt, also ich kenne das nicht anders, ja, dass wir gestern etwas gemacht haben, was man heute automatisieren kann. Also das ist im Digitalbereich in den letzten 30 Jahren eigentlich immer so gewesen. Wir haben Kollegen auch heute, die haben mal irgendwann mit Webseiten erstellen ihr Studium finanziert. Das macht man heute nicht mehr. Das geht auf Knopfdruck, das macht ihr in einem Tool. Diese Arbeit ist weggefallen, aber diese Tools zu bedienen, diese Tools miteinander zu verbinden, das muss jetzt heute jemand tun. Also es entstehen auch immer wieder neue Aufgaben. Ja? Ich bin sicher, da wird was dabei sein, Ralf, was dann tatsächlich auch substituiert wird, klar. Aber es kommen neue Themen, die auch zu tun sind. Also ich bin ein totaler Optimist, was das Thema angeht und sage, neue Technologie und ein neuer Technologie-Reifegradsprung führt erstmal dazu, dass jemand wie wir neue Dinge lernen muss, neue Aufgaben bekommt und Unternehmen dabei hilft, rauszufinden, wie hilft uns das jetzt bei unseren täglichen Problemen. Und genau das tun wir.
Kann das total gut nachvollziehen, weil ich da vielleicht so in einer ähnlichen Situation bin. Also so ein Berater, Coach im Sinne von Change Management oder wenn ich mir irgendwie irgendwie als Einzelperson schon die Freundschaft kündigen will, weil ich einen Entscheidungskonflikt habe, da kann man ja auch super ChatGPT oder ne, viele Sachen fragen und da habe ich schon total viel alleine geklärt. Wenn es aber so um wirklich Tiefe und Qualität nochmal auf einem anderen Niveau geht, mit einer anderen vielleicht Wunsch nach Entscheidungsabsicherung oder es Teams sind, also komplexer wird, mehrere Menschen, dann funktioniert das nicht mehr so in der Form, dass ich mir da KI hole. Und da ist auch mein Mehrwert oder unser da die Beratung zu geben und so ein Stück vom Kunden gewünscht, auch den Kunden an die Hand zu nehmen, um ihm da durchzurouten.
Wir haben im E-Commerce-Umfeld ganz oft die Situation, dass wir Experten haben, die sagen, der Knopf müsste weiter nach oben und vielleicht ein bisschen sichtbarer und vielleicht müssen wir auch noch was anderes hinschreiben und dann kriegen wir vielleicht die rechtliche Kennzeichnungspflicht noch ein bisschen weiter auf die Seite. Also da gibt es Experten, die sich auskennen, die auch Dinge sehen und sagen, oh, das kann nicht funktionieren. Aber wir machen eigentlich schon seit vielen Jahren keine statischen Designs, keine statischen Konzepte mehr, sondern im Gegenteil, wir testen, wie die Dinge funktionieren. Und mit testen meinen wir nicht, wir fragen jemanden zu Hause oder auf der Straße, wie findest du das? Sondern wir nehmen einfach einen Online-Shop, wir stellen den in der Variante 1 und in der Variante 2 ins Netz und auf beiden Varianten werden 1000 Besucher einfach mal beobachtet, was die dabei tun und wie gut es funktioniert. Also wie viel wird dann tatsächlich gekauft oder wie viel wird tatsächlich durch die Klickstrecke geklickt? Und das kann man inzwischen relativ gut vollständig automatisieren. Also wir haben ganz viele UIs, die sich selbst generieren und die dann die jeweils beste Variante darstellen, die jetzt in deinem Fall, Volker, dich am zufriedensten macht oder eben im Fall vom Ralf, den Ralf am zufriedensten macht. Und ihr würdet dann eine unterschiedliche Darstellung von einem Produkt in einem Shop sehen. Es ist das gleiche Produkt, aber wenn wir jetzt nehmen wir mal einen Fußballschuh, ja, vielleicht so einen Fußball-Freizeitschuh, den man auch in der Halle tragen kann, jetzt nicht unbedingt mit Stollen, da kenne ich mich nicht gut genug mit aus. Aber vielleicht, weiß nicht, Volker, du trägst wahrscheinlich bei der Business-Liga auch Fußballschuhe, oder? Würde mich jetzt nicht wundern, wenn du so einen coolen Fußball-Sneaker anhättest. So. Und aber der Ralf ist halt ein echter Zocker, also der braucht halt den Schuh, der wirklich was kann, der will das richtige Material, der will so. Das heißt, ihr kauft den gleichen Schuh, ja, aber du, Volker, kaufst ihn, um in der Business-Liga im Podcast einen coolen Schuh anzuhaben, während der Ralf sich den halt kauft, um am Wochenende in der Halle zu zocken. Kann man auch für Hockey benutzen, weil ich glaube, Hallen, Fußball, Hockey, da, das geht vielleicht, ja. Hat ganz andere Präferenz. Der Online-Shop zeigt euch beiden dieses Produkt, aber bei dir, Volker, sieht man halt einen coolen Typen in der Lounge mit einem blauen Anzug und diesem Schuh. Und der Ralf sieht diesen Schuh freigestellt mit seinen Eigenschaften für den Sport. Und das führt dazu, dass der Ralf sagt, super Produkt, kaufe ich. Und es führt bei dir, Volker, dazu, dass du sagst, super Produkt, will ich haben. Gibt es den auch noch in grün und auch noch in rot, weil das fände ich eigentlich auch noch cool. Ja? Und wenn ich das rausfinde und wenn ich weiß, wo ihr herkommt, warum ihr euch für das Produkt interessiert und das berücksichtige, und euch dieses Produkt dann so darstelle, dann führt es dazu, dass ihr das kauft. Und dann habe ich euch nicht hinters Licht geführt, sondern habe ich euch die relevanten Eigenschaften des Produktes gezeigt. Und ihr habt dann eure Reise abgekürzt, ihr habt euren Aufwand reduziert, weil ihr sagt, Mensch, super, passt doch. Und dann seid ihr auch zufrieden. Und dann frage ich dich auch ein paar Wochen später, wie du das Produkt eigentlich fandst und ob du bereit wärst, da vielleicht noch einen kleinen Review zu schreiben, Volker. Weil es gibt noch andere, die auch wie du eigentlich so einen Schuh cool fänden. Und ja, mit deinem Testimonial dafür ist es halt noch besser verkaufbar. Und das sind Dinge, da brauche ich KI dafür, da brauche ich Automatisierung dafür, da brauche ich Technologie dafür. Und dann brauche ich halt Menschen, die in der Lage sind, solche Ketten zu erdenken und zu bauen und die Technologie dafür zusammenzustecken, um das zu tun. Und ich wüsste gar nicht, wie das genau aussehen muss, damit du das dann kaufst, Volker, aber ich habe eine KI, die mir genau sagt, dass sie das so hinhalten kann, dass du es dann tust. Und das ist total spannend.
Und Sebastian, ist das dann so der unter anderem der Mehrwert im Vergleich zu Amazon, ne, wo ich dann ein Produkt sehe, wenn ich es kaufen will, dass ihr unterschiedliche Sachen anbietet, um da nochmal individueller drauf zugehen zu können, auf den Kunden?
Zum Beispiel. Also Amazon ist ein total interessantes Unternehmen. Die machen auch was total Relevantes. Für mich, ganz offen gesprochen, persönlich, ich kaufe Dinge, wo mir egal ist, welche Brand es jetzt ist, wenn ich irgendeine kleine Batterie für einen Schlüssel oder sowas brauche, für einen Schlüsselanhänger, irgendwas. Ich gucke halt nach, wo es die gibt. Meistens finde ich sie auf Amazon und da gibt es auch keinen Einzelhändler, den ich irgendwie unterstützen kann, indem ich da hinlaufe, weil ich weiß, das haben die eh nicht. Dann bestelle ich das da und ich bin immer fasziniert, wenn das am nächsten Tag oder vielleicht noch am selben Abend im Briefkasten liegt. Das finde ich super. Aber wenn es darum geht, Produkte zu kaufen, die einem am Herzen liegen, die man vielleicht auch eine gewisse Zeit lang behalten will, versuche ich immer einen riesengroßen Bogen um Amazon zu machen, weil ich weiß, die wollen mir halt was verkaufen. Ja? Und im Übrigen sind sie ja auch schon wahnsinnig groß. Man muss sie ja nicht noch größer machen.
Aber nochmal eine Frage, Sebastian, nach innen geguckt. Du sprachst eben von 70 Mitarbeitern, die ihr habt. Was mich nochmal interessieren würde, inwiefern KI oder die Nutzung von KI die Profile dieser 70 Mitarbeitenden verändert hat. Also habt ihr in den letzten 5 Jahren, ich meine, du bist jetzt noch nicht so lange dabei, aber du weißt ja vielleicht, was vorher los war, haben sich da Profile geändert? Brauchen die Leute andere Fähigkeiten als noch vor 1-2 Jahren? Wie siehst du das?
Ja, also als ich 2010 nach Stuttgart gekommen bin, Damals auch E-Commerce-Agentur, habe ich ein Team übernommen mit 45, unter anderem ein Team mit 45 Menschen, die tatsächlich nichts anderes gemacht haben, als Content zu verarbeiten. Ja, also da haben Unternehmen, die Handel betrieben haben, mehrfach im Monat so Flyer bedruckt, die man dann auch im Briefkasten mal findet, mit so ganz vielen Produkten drauf und bunten Preisschildern und so. Und die Informationen mussten auch in Online-Shops und die wurden tatsächlich, also uns in digitaler Form zur Verfügung gestellt, so als PDF oder irgendwelche verschiedenen Dateiformate, und da haben Menschen gesessen und diese Informationen verarbeitet und in Systeme eingetippt, damit man diese Produkte, die man da auf diesen Broschüren gesehen hat, dann auch online kaufen konnte. Ja, diesen Job gibt's so in der Form quasi nicht mehr, sondern man macht diesen Umweg gar nicht mehr, sondern die Systeme, die man benutzt, um diese Kataloge zu erstellen, die es ja teilweise immer noch gibt, die kann man inzwischen auch benutzen, um damit Online-Shops zu befüllen. Aber wir haben heute Ingenieure und wir haben Konzepte und wir haben Projektmanager, die Kunden dabei helfen, genau das zu tun. Es gibt immer noch viele Unternehmen, die zu Recht mehrfach im Jahr im schönen Ausland bei Sonne Produkte ausstellen, Kataloge herstellen. Wäre doch super, wenn dann nicht nur ein schöner Katalog entsteht, der dann für ein halbes Jahr oder vielleicht sogar nur für eine Saison, 3 Monate gültig ist, sondern wenn diese Informationen dann auch online ankämen und dann eben online aber so aufbereitet werden, dass sie eben für den Online-Shop geeignet sind und nicht nur für den Katalog. Und das sind Profile, die entstehen. Und inzwischen hat es viel mit KI zu tun, viel mit dem Bedienen von Agenten zu tun, viel mit dem Transformieren von Daten. Und das ist so ein neuer Job, den gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Der ist inzwischen vorhanden und der wird sich weiterentwickeln. Was ich nicht glaube, ist, dass Agenten das Erzeugen von Online-Shops und das Bedienen von Online-Shops übernehmen und wir Menschen gar nichts mehr damit zu tun haben. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, dass inzwischen kann ich ja ChatGPT bitten, mir mal zu sagen, was ich denn am Wochenende kochen soll. Dann kann es mir sagen, was ich am Wochenende dafür einkaufen soll. Und dann macht es mir die Einkaufsliste fertig. Und inzwischen gibt es KI-Browser, die mir die Einkaufsliste dann tatsächlich auch in den Warenkorb legen. Und wenn ich der KI meine Kreditkartendaten gebe, dann bestellt sie das für mich auch. Aber auch das ist etwas, wo wir im Gespräch mit unseren Kunden sind, die sagen, was mache ich denn jetzt? Da muss ich ja die Webseiten gar nicht mehr für Menschen optimieren, sondern dann muss ich sie ja jetzt für Maschinen optimieren. Und auch das muss erstmal irgendjemand tun.
Absolut, so ist das. Und das ist die neue rosige Zukunft. Und leider sind wir jetzt, was die Zukunft angeht, schon am Ende unseres 47. Spieltags angekommen. Und ich fasse nochmal für unsere Zuhörer zusammen. Das war nämlich ein ganz spannender Podcast. Digitaler Handel profitabel trotz Plattformmacht mit Sebastian von der Firma Y1. Und du hast uns mitgenommen, mehr als 20 Jahre Berufserfahrung, und hast angefangen mit diesem schönen Dreieck Produkt, Content, Plattform, was ich ganz spannend fand, weil das natürlich auch nochmal so ein bisschen abholt, in welchem Business ihr da unterwegs seid. Und E-Commerce ist ja der rote Faden durch deine Vita. Und ich fand es auch spannend, dass du mal diesen Addressable Market auch nochmal genannt hast, der sich von 400 Milliarden Euro in den letzten Jahren auf 950 Milliarden Euro aufgebaut hat, sicherlich auch so durch Corona bedingt, und 65% davon allein bei der Plattformmacht Amazon liegt, also schon beachtlich. Und das war insofern interessant, als du uns dann auch mitgenommen hast, dass bei euch eben die KI, und da haben wir dann auch als nächstes drüber gesprochen, eher ein Unterstützer ist, als jetzt quasi Alleinunterhalter, und Prozesse, die in der Vergangenheit manuell durchgeführt wurden, eben auch jetzt mit Hilfe von KI auch bei euch in Beratungsprojekten automatisiert werden können. Und früher wurde beispielsweise auch in eurer Branche mehr in Richtung Content agiert, und das wird heute von der KI gemacht. Und ich fand deinen Schluss auch sehr, sehr passend, dass eben KI eher die unterstützende Funktion, also der Co-Pilot ist, und eben die Mitarbeitenden auch hier bei euch im Speziellen, aber auch in der Branche im Allgemeinen eben nicht ersetzt werden, sondern eher ergänzt werden. Und das sehe ich übrigens ganz genauso, und das trifft, glaube ich, auch auf andere Branchen zu. Aber was den digitalen Handel angeht, bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, Sebastian, und bei unseren Hörern dafür, dass sie heute dabei waren, und sehen uns dann beim nächsten Spieltag wieder. Vielen lieben Dank.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.